Grüß euch, servus, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Für diejenigen, die videotechnisch zuschauen, ich schaue ein bisschen knockt aus, gell? Also jetzt nicht, also der Tisch, gell? Tisch hat irgendwie da fehlt was, gell? Dem aufmerksamen Zuseher wird wahrscheinlich aufgekommen sein, okay, da ist normal immer so ein Mikrofon, so ein Klumpet da, gell? So ein großer Muggel ist da immer da, normal vor der Pappen gewesen. Und ich muss ja auch gestehen, ich nehme diesen Podcast jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich draufgekommen bin, nachdem der Podcast fertig war, dass da kein Ton war. Das Thema ist das, ich habe so ein richtig schönes Schuhmikrofon, was die dieses so schön raus, ein Steier kostet, also 300 Euro das Klumpert halt, ne? Und ich habe mir dann gedacht, okay, da haben wir einen Wackler beim Kabel. Jetzt habe ich umgetestet, schon die ganze Zeit gekabelt danach, der Kabel, Tischtasch. Komme ich drauf, na warte mal, das ist bei jedem Kabel, ne? Und dann komme ich drauf, wurscht, welches Kabel ich habe, bin ich oben leicht angekommen bei dem Mikrofon. Nur so ein bisschen dreh. Da fällt der Ton aus. Also das ist, da muss man schon sagen, gell, kaufst du so ein teures Mikro, Schuhe? Ich weiß nicht, also da lässt die Qualität bei den chinesischen Kindern schon noch. Gell. Ich habe mir gedacht, mit ihren kleinen Fingern machen die das so gut, aber anscheinend bist du jetzt an irgendwelche Fabriken drüben da in China da Schlendern reingekommen. Ich weiß nicht, haben die da jetzt die 14-Stunden-Tage eingeführt oder was? Mittagspause, keine Ahnung, was da ist. Ja, furchtbar. Ja, wie auch immer, ich habe da bei Daumann angerufen, Daumann, da habe ich das gekauft. Deutschland, da hat mich sein Hans-Peter Olaf hat abgehoben, relativ ein freundlicher Kollege. Und der hat gesagt, ja, wenn das so ist, dann muss das Mikro mal auf die Werkbank, ich muss es einschicken. Aus dem Grund heute eher so, mit dem Mikro, mit dem ich normale Videos mache. Rode ist eigentlich auch nicht schlecht, wie immer. Also falls jetzt dann sagst, der Ton ist jetzt von der Qualität her, das ist immer ein volleren Bass-Sound, das ist heute nicht so. Nicht meine Schuld, ruft es in China an, rüben bei den China und fragst, was los ist. Auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen nochmal zu meinem Podcast. War ja gute Wochen. Ja. Aktuell ist ja so, ich bin jetzt dem Dane. Das ist jetzt aktuell gerade der Vorteil. Gestern habe ich beim Podcast aufnehmen, in den ersten 5 Minuten, Kälbergeräusche noch gehabt. Liegt daran, unter mir sind 4 Kolben, Stierle, die da abspänen. Also die Alma, die Belinda, die Blume, weiß noch, warte mal, der Attila. Aber jetzt habe ich die vergessen. Den habe ich jetzt vergessen. Sag mal, jetzt hat sie sich gemeldet. Blume, Attila. Da fällt mir gerade nicht ein. Sonne, die Sonne ist noch, genau. Also auf jeden Fall die 5 tue ich abspänen. Das heißt abspänen, die sind jetzt an 8 Monate. Die müssen einmal von der Mutti weg. Ja? Ja, genau. Die müssen jetzt dann quasi weg. Die sind jetzt dann seit 8 Tagen von der Mutti getrennt, weil einfach so ist, gell. Die Angus-Kier, die sind nicht irgendwann mehr ausgezuzelt, gell. Da ist jetzt gleich mal so ein Hautlappen da und die Körper eh schon so groß sind. Weg einmal, ja, weil die Kier müssen sich ja vorbereiten, weil im Sommer wäre gut, wenn sie wieder Kälbchen bekommen, dann muss sich der Körper wieder einmal erholen, weil es ist ja auch anstrengend für eine Kuh, wenn du dauernd so eine Lutscher dabei hängen hast. Aber natürlich, gell, der erste Tag war nicht sehr, sagen wir mal so, für sensible Ohren nicht so gut geeignet. Die haben da ziemlich ein Theater gemacht. Also wenn ich da ein Video gemacht hätte, hätte ich schon Besuch gehabt von den Tierschützern wahrscheinlich, gell. Weil schaut natürlich im ersten Moment, hört sich's nicht gut an, gell. Die Kabel da jammert sich um und auf der anderen Seite die Kier her, weil die Kier haben dann in den ersten 2 Tagen doch ein bisschen ein Auto, wo sie sagen, okay, da gehört er mir ausgeladen. Aber nach 48 Stunden hat sich das großteils beruhigt. Jetzt sind sie da unten in dem Bereich. Beim Attila ist es so, ein Attila muss ich ja vorbereiten, da geht der am Wochenende ins Burgenland. Ja, der macht einen Stallwechsel, der wird ein Sprungstier bei einem Mutterkuhbetrieb in Burgenland. Und das magst du ja auch nicht, gell, wenn du jetzt den Stier verkaufst und der jammert nachher quasi nach der Mutter noch. Deswegen ist es gut, wenn er mal 2 Wochen vorher schon abgewöhnt ist. Und sie sind ja verwöhnt von mir. Sie kriegen von mir im besten Silo, sie kriegen dritten, ist Grammetei, Big Capello, weißt du, kuschelweiches Grammetei kriegen sie. Kraftfutter natürlich. Also, denen geht jetzt an nährstofftechnisch gar nichts ab. Mittlerweile hat sich's auch beruhigt, aber weil sie mir jetzt gehört haben, jetzt sagen, denken sie, jetzt kommt der eine Typ da mit der Schaufel und gibt mir ein Kraftfutter, dem ist jetzt gerade nicht so, das müssen sie ein bisschen warten. Ja, endlich regnet es wieder mal, gell? Wir haben jetzt noch ein bisschen Trockenheit gehabt und ich habe ja gestern noch die letzte Wiesen abgeputzt mit der Wiesenecken. Habe ich ein Video gemacht, da habe ich für Verwirrung gesorgt, weil ich habe nämlich ein Video gemacht mit meiner Reifenwiesenecken, die alte aus der Steinzeit. aus die 80er Jahren. Weil ich hab ja vor ein paar Jahren so eine neue moderne Wiese nicht gemacht, mit der Bauern geredet, der mit hydraulischen Schmoren. Und unten in der Weide, wo jetzt die Viecher eigentlich in die letzten Monate waren, ich habe ja da den Auslauf, und da habe ich meinen Futterwagen unten, da ist jetzt ziemlich zusammengetreten, zusammengeschissen, ja, und dann musste man alles schön putzen. Und da ist hügelig und steinig, und da ist so Absätze, und da habe ich vorher gesehen, meine neue Wiesenecken, ja, sagen wir mal, beleidigt leicht, gell. Einmal habe ich da irgendwo hintergeschoben, mit einem Igel, einen habe ich da in Dreipunkt verbogen, und einmal habe ich dann, ja, halt zusammen einen Duscher gemacht, beim Vorfahren, habe ich links, deswegen jetzt mit den alten Reifen einfach. Ist eigentlich arg. Eigentlich ist es eh. Was mir immer scheißen mit den neumodernen Links, mit den Reifen, ist super gegangen. Bin einfach zweimal drüber gefahren. Wiese, Picobello geputzt. Draußen alles schön geputzt. Jetzt kommt der Regen auf, ey. Jetzt darf dann das Grünland anwachsen. Ich glaube, das wird heuer eine gute Saison werden, weil wir haben im Herbst haben wir einen Haufen Mist reingehauen. Wir haben schön jetzt zweimal mit der Wiese nochmal rüber gefahren. Oben in die Bichel reingehaucht. Jetzt der Regen, die Wochen kommt nachher. Freue ich mich dann schon auf den ersten Schnitt, der aber noch ein bisschen dauert. Aber das Wichtigste die Wochen war ja mein Auftritt. Mein Auftritt in Graz. Ich habe ja Premiere gehabt mit meinem Programm Haus im Glück. Die aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer werden wissen, ich habe ein neues Kabarettprogramm namens Haus im Glück. Ich will jetzt eigentlich mit den Details, will jetzt nicht nerven, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Super angekommen. Samstag, Listhalle Graz, Premiere. Ich bin da extra zwei Tage vorher mal für einen Kurzausflug nach Graz gefahren, weil Radio Steiermark hat gesagt, mich das nicht vorbeikommen, ein bisschen da mal mehr ankündigen, ein bisschen so ein Interview und so. Und da habe ich einmal die Vorzüge der Chorbahn einmal richtig ausgekostet. Das muss ich schon sagen, gell? Von Spital nach Graz bin ich gefahren in, warte mal, eine Stunde 45 aus, weil da habe ich da ran, da ist halt zweimal stehen geblieben, und bei einer fahren, glaube ich, waren wir 1 Stunde 40 oder so, ne? Also richtig zackig von Spital nach Graz, ja. Also das ist von öffentlichen her ein großer Vorteil, weil früher mal bist du ja von Spital nach Klagenfurt gefahren, hast müssen unten warten, dann bist du mit dem Booster über die Park drüber gezuntelt, da bist du, glaube ich, über 3 Stunden unterwegs gewesen von Spital. Wirklich tipptopp, muss man schon sagen. Aber es gibt halt ein paar so kleine Kinderkrankheiten, weil ich fahre ja da von Schlatzing weg nach Spital, muss da mal denken, 25, 30 Minuten Vorzeit. Und ich bin auf den Tag ein bisschen früher gefahren, weil ich den Buben in die Schule noch mitgenommen habe. Das war Glück, weil unten da ist, heißt es immer groß Park and Ride. Wir haben so einen Park and Ride Parkplatz, der natürlich komplett zugestopft, verstopfter als ein Dixi-Club am Kirchtag, wirklich, da ist zugegangen, nichts mehr. Rene war blöd, hat es da geheißen, gell? Niente. Dann ist drüben noch so ein Parkplatz, da war alles zu, und bin ich da schleifen gefahren, dann denke ich mir, gut, sind was du denn jetzt an. Und irgendwann ist mir eingefallen, da hinten beim Roten Kreuz gibt's da noch so einen, ne? Da habe ich da einen Parkplatz gefunden. Aber da gehst du da. 8 Minuten bin ich dann gegangen. Ist ja alles. Wenn ich Zeit gehabt habe, denkst du, okay, ja, ist eh. Aber wenn es da geregnet hätte, oder wenn ich Stress gehabt hätte, dann war ich schon einmal ein bisschen nervös geworden. Die Fahrt selber ist ja super, gell? Du bist der ruckzuck von Klagenfurt nach Graz. Das ist ein Wipfelzer, gell? Also wie gezischt, einmal durch den Tunnel. Dann draußen Interview rucki-zucki, und dann bin ich, aber die zeitliche ist schon so, gell? Ich bin kurz nach 7 daheim weggefahren, 8 ist der Zug gegangen, dann bist du halt um, 9:45 war ich draußen, ja, das ist ja eh okay. Aber auf der anderen Seite, gell, mein Auto bist jetzt eh nicht so viel langsamer, gell? Aber natürlich, Zugfahren ist angenehmer, du brauchst dich weniger da mit dem Verkehr ärgern. Also Graz finde ich okay, das passt mir gut. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, gell? Wenn ich mir jetzt die Bahnhöfe anschaue, gell? Gerade in Kärnten, hast du oft den Eindruck, gell, die waren überrascht, dass da jetzt die Kohlenbahn kommt. Weil in Klagenfurt haben sie Probleme, das sind sie jetzt draufgekommen, dass sie zu wenig Parkplätze haben. Im Spital, ich denke mir halt, ja, stell ich mir halt, jetzt haben wir 20 Jahre Zeit gehabt, das stellen wir das so ein dreistöckiges Parkhaus her. Gell? Wird natürlich angenommen, gell? Aber wenn du nicht parken kannst, ist schon einmal scheiße. Gell? Mit Vorradl von Schlatzing nach Spital fahren ist jetzt auch nicht unbedingt das Rosige, da könnt ihr kleiner haben, ja, aber, ja, na, Graz fahre ich gern. Wo ist ja Wien, glaube ich, Wien mit Zug fahren bin ich mir nicht so. Ich weiß noch, wie ich bei der Stöckl raus war, ja, mein zartes Gesäß dann schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war, weil die Sitze dann schon eher hart sein. Da denke ich dann gar nicht gern an mein Auto, aber ich habe ja schon, dank sehr tap, weil es ein super Auto mit so weichen Sitz, mit Sitzheizung, gell, das ist halt schon ein Luxus. Musst da längst 4 Stunden mit dem Zug fahren. Graz, 90 Minuten, super. Auf jeden Fall, tolles Interview, Radio Steiermark, mein Lieblingssender. Danke nochmal, dass ich zu Gast sein dürfen. Und Samstag war dann Listhalle Premiere. Da ist mir schon ein bisschen, Leute, wie sagt man da, der Reise ist mir schon ein bisschen gegangen, gell? Weil die Listhalle Weil sie kennt, der ist riesig. Der hat da, ich glaube, du kannst 1100 Leute eine stopfen. Und dann kannst du abtrennen bei 700 Leuten vorne im vorderen Bereich. Und du hast noch einen zweiten Saal, den Dietroit-Saal, der unten, der ist im Keller, da gehen 400 Leute rein. Den 400er Saal habe ich ja voriges Jahr schon einmal angefüllt, aber voll. Jetzt haben wir gesagt, gehen wir in den großen, dann haben sie den vorderen Bereich, da wo die 700 Leute sein. Da war er schon gut gefüllt, aber hinten, hinter der Technik haben sie noch mehr aufmachen müssen, weil sie nur mit zwei Reihen reingetan haben. Also das ist schon mit ganz 700 Leute, 600 und noch irgendwas zerquetscht geworden, muss man sagen. Sicher einige sagen, ja, okay, die anderen haben aber 1000 Leute, wieso hast du nicht 1000 Leute? Also man muss jetzt schon einmal denken, gell? Wenn knapp 700 Leute zu mir kommen, ja? In Graz, die Kulturhauptstadt 2006 war das, glaube ich. Nein, 2002, was war das? 2003? 2002, glaube ich. Also Graz ist nicht irgendwas. Ne? Und wenn du als Schlatzinger Bauer da draußen so viele Leute zum Zuschauen animierst, ist das schon einmal ein großer Erfolg. Und man muss auch mal so eine Relation sagen, wie ich angefangen habe mit dem Kabarett spielen, vor 20 Jahren, da haben die Großen, die Bekannten, die waren froh, die haben 500, 600 Leute haben die gehabt. Ne? Das war da üblich, da hat es diese Riesenhitten noch nicht gegeben. Mittlerweile gibt es schon einige, die auch 1000 Leute haben, aber ich bin sehr zufrieden mit, wenn da so viele Leute zu mir zuschauen kommen. Das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Man kennt einen Steiermark, der so gut ankommt und weil es oft geheißen hat, wieso machst du eine Graz-Premiere? Das ist einfach bei mir jetzt lang gewachsen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder in der Steiermark gespielt, weil einfach in Graz für Vereine, für Großteils einfach Kabarettveranstaltungen machen, was in Kärnten oft ein bisschen verhaltener ist, weil es oft gar nicht so wissen, die Vereine, dass man so Kabarettveranstaltungen einmal durchziehen kennt. Und nachdem ich da in Graz bzw. in der Steiermark viel bin, haben wir gedacht, machst du eine Graz-Premiere, Listhalle, super Stimmung, danke noch mit dem tollen Publikum, danke der Listhalle für die Einladung, war echt gut, guter, super Schlussapplaus, dazwischen einmal super Applaus, wirklich tolle Stimmung. Und das ist ja, gell, die Listhalle, das ist schon, da war ich ja froh, dass das Programm schon eingespielt war, ich habe es ja schon mehrmals gespielt gehabt, aber die Halle, die klingt halt anders, gell, wenn du auf der Bühne stehst, du hast da so viele Nebengeräusche, das ist ein hoher Raum, du hast da der Boden, gell, da kommt alles. Haben einen guten Monitorboxen gehabt, haben einen guten Techniker gehabt, der mich da gut eingestellt hat. Und so ist das schon geflutscht. Ne? Aber ja, jetzt freue ich mich schon auf die nächsten Auftritte. Jetzt glaube ich jetzt die Woche nach Tirol, Kösen, dann Bettnau geht's noch und dann Ypsiade Ende April. Ja, passt gut. I'm satisfied, wie man so schön sagen. Hey, schauen wir uns einmal die Nachrichten an. Gell? Also, was gibt's Neues? In Ungarn haben sie ja neun Dings. Was ist denn das? Obmann-Präsident. In Viktor Orban haben sie abgeholt. Das haben wir auch nicht gedacht, gell. Der hat das eigentlich relativ, sagen wir mal so, wenig Opposition zugelassen, wenn man so mitgekriegt hat in den letzten Jahren und auch die ganzen Fernseher und Medien ziemlich gleich da schalten. Trotzdem hat es der Peter Mager jetzt geschafft, dass er ihn geputzt hat. Ja, bin ich neugierig. Ich hoffe nicht, dass Ungarn jetzt einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, weil, was ist denn, wenn die jetzt auf einmal gute Jobs haben dann in Ungarn, was tun wir mit in der Steiermark in Burgenland, dann haben wir keine Kölner mehr, gell, weil die guten ungarischen Kölner da, die müssen schon in Österreich bleiben, gell? Da, ja, der Orban, ist jetzt kein Geheimnis, gell? Das ist jetzt keiner, wo du sagst, den lade ich mal als Babysitter ein, gell? Das ist jetzt schon eher so ein Kandidat gewesen, wo du sagst, rechtskonservativ war er. Peter Magier, es ist ja, gell, die einen jubeln, ja, aber der Peter Magier ist schon auch ein konservativer Mensch. Das ist jetzt auch kein Dings, ne? Aber schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht in Ungarn. Es ist halt schon, gell, die ungarische Bevölkerung, die da gibt's gerade in Osten nur die Landbevölkerung, sehr arme Leute, bettelarm, und die haben das natürlich in Viktor aber schon ein bisschen übergenommen, dass der wirtschaftliche Aufschwung, der versprochen wurde, nicht gekommen ist. Jetzt probieren sie es mit dem Peter Magier. Schauen wir mal, gell. Sind die eigentlich bei der WM? Nein, sind sie nicht, gell? Ungarn ist nicht der Schlei. Nein, die haben es nicht geschafft zur WM, gell. Ja, ist wurscht, ne? Ja, hier muss Neues gibt's. Spritpreise dürfen jetzt wieder täglich erhöht werden. Ja, Gott sei Dank. Du, jetzt, ich hab mich eh schon, gell. Wenn du bei der Tankstelle vorbeifährst, du, nur mal dreimal die Woche Erhöhung haben sie gemacht. War ja schon fast Fahrt. Auf jeden Fall schreibt die Zeitung, am Sonntag, den 12. April, ist die 3-Tages-Regel nach einem Monat ausgelaufen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Diese hatte besagt, dass die Preise in den Tankstellen nur mehr am Montag, Mittwoch und Freitag hinaufgesetzt werden dürfen. Die Regelung wurde nun durch die Spritpreisbremse abgelöst, die zumindest bis Jahresende in Kraft ist. Diese sieht eine Reduktion der Mineralölsteuer und eine Begrenzung der Margen entlang der Wertschöpfungskette vor. Auf diese Weise soll der Treibstoffpreis um 10 Cent pro Liter gesenkt werden. Ja, eigentlich haben sie das ja so eingeführt, nur mehr dreimal in der Woche erhöhen, weil die Hundlinge da dreimal am Tag erhöht haben. Jetzt nehmen sie es wieder zurück. Da wird ja doch hoffentlich nicht jemand lobbyiert haben, oder wie, ha? Auf jeden Fall, damit kann die E-Control die Weitergabe sinkender Preise noch engmaschiger kontrollieren, ihr Freile. Und günstigere Sprit kommt schneller an den Zapfsäulen. Ja, sicher, weil der günstige Sprit, der ja, sobald dann mal der Ölpreis fällt, gell, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie der Spritpreis sinkt, gell? Ja, wir Freile, boi. Na, ist jetzt beiseite. Ich mein, also sobald der Ölpreis steigt, gell, innerhalb von 2 Sekunden ist dann der Tankstellenmöting der Preis oben, gell? Aber dass damit beim Sinken das schnell geht, das kannst du mit der Urstrumpftante der Mietze erzählen. Der Staat muss in Krisen handeln, aber er darf den Markt nicht länger und nicht tiefer regulieren als nötig, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer. Mit der Drei-Tages-Regel seien die sinkenden Einkaufspreise teilweise verzögert an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben worden. Die wollen ja mit verarschen, oder was? Die haben immer gesagt, sie tun jetzt das so, damit er nicht, wo senkt, ne, senkt ja eh nix. Also, bitte, Gorschen, so wie es jetzt an euch schaut, wird's eher noch einmal steigen, bis in Summe aufhören. Also, erst begrenzt man mal die Preiserhöhungen, ne, dann merken wir, dass billiger werden, auch gebremst wird, und sagen dann, okay, dann macht's einfach, was wollt's, ist eh schon wurscht, ja. Und die Luxuslimousine von den Politikern wird das Problem jetzt nicht bedanken, gell. Also, jetzt dürfen wir halt, dürfen die Preise einfach wieder täglich steigen, aber dafür gibt's jetzt eine Bremse, die gleichzeitig Gas gibt, gell. Also, alles easy cheesy. Ja, dann sind wir schon beim Thema. Hormuz, die Straße von Hormuz, Blockade in Kraft, Trump droht mit Abschuss von Schnellbooten. Ich hätte mir am Jahresanfang nicht gedacht, dass ich so oft das Wort Straße von Hormuz in den Mund nehmen muss. Abgesehen davon, im Jänner nicht einmal gewusst, wo es die Straße von Hormuz ist, geschweige denn, wo die überhaupt ist, aber jetzt weiß ich es, gell? Unten da, Iran, ne? Also für die ist nicht, also die, ja. Auf jeden Fall sagt der US-Präsident, der Trump, demzufolge hat die USA 158 Schiffe der iranischen Marine vernichtet, wie er in einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social berichtet. Die iranische Marine liegt auf dem Meeresgrund, schreibt Trump. Iranische Schnellboote seien nicht angegriffen worden, doch sollte sich einiges von ihnen der US-Blockade der Straße von Hormuz nähern, würden diese sofort eliminiert werden, heißt es in dem Post. Eben, wenn wir schon von Jahresbeginn reden, wie jetzt am Jahresbeginn gesagt haben, mit dem Trump wird es nicht langweilig, aber man hat es nicht gedacht, dass der so viel aufführt. Beziehungsweise, dass er viel Scheiße baut, muss ich auch mal sagen. Also, wir sind langsam jetzt echt genug. Also, in Venezuela drüben, gut, den einen hat er, den hat er verhaftet, den Regierungschef, aber da geht's auch genauso weiter. Und so wie es jetzt in Iran ausschaut, wird's auch nicht viel weniger werden, gell? Weil, Iran, die sind nicht geschwächt. Iran ist nicht geschwächt. Iran droht mit Angriffen auf Häfen. Netanyahu unterstützt US-Blockaden iranischer Häfen. Da Netanyahu dort noch in Libanon hat unten jetzt noch was, quasi okkupiert. Zahl der Hinrichtungen im Iran offenbar auf Höchststand seit Jahrzehnten. Also, besser geworden ist jetzt nichts, kommt man vor für den Iran. Ja, für die iranische Bevölkerung halt, nicht? Weil, die machen einfach keine Ahnung, also das war, man kann jetzt sagen, es ist ein bisschen ein Debakel für den Trump geworden, weil der hat auch gemeint, der raus Steine und aber 90 Millionen Leute sind da unten, das kostet so schnell so einen kompletten Wechsel in der Politik da herbeibomben. Das, ich schätze einmal, das wird dann am Ende wird es ein fauler Kompromiss werden, sie werden sich dann bei Verhandlungen auf den Tisch setzen, dann wird Iran wird sagen, ja, wir stoppen das Atomprogramm, das eh nicht einmal gescheit fertig gemacht haben noch. Und der Trump wird dann sagen, ja, dank mir ist jetzt da wieder Frieden eingekehrt oder irgendein Scheiß wird es werden, aber die Bevölkerung im Iran wird trotzdem unter dem Mullah-Regime leiden. Also, pah. Viel zu viel Fleisch. Ab morgen hat es sich in Österreich ausgeschnitzelt. Jetzt ein kontroverses Thema, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist ja meine Idee, jetzt zitiere, aber ich zitiere sie. Laut Tierschutzorganisationen essen die Österreicherinnen und Österreicher 3,5-mal so viel Fleisch wie geraten. Oder auch mehr als 7 Schnitzel pro Woche. Am Dienstag hat es sich in Österreich ausgeschnitzelt. Also heute, eigentlich haben wir jetzt falsch geredet. Wohl nur in der Theorie. Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten ist nämlich der Meat Exhaustion Day, der Fleischerschöpfungstag, erreicht. Der Tag, an dem die Österreicherinnen und Österreicher die empfohlene Jahresration Fleisch gegessen haben. Die Eat Lancet Commission legt pro Kopf 16,4 Kilo Fleisch pro Jahr nahe. Tatsächlich werden aber 58 Kilo pro Kopf jährlich verbraucht. Das sind 3-mal mehr Fleisch pro Jahr als empfohlen. Oder, um auf das Schnitzel zurückzukommen, laut Vier Pfoten verdrücken die Österreicherinnen und Österreicher pro Jahr statistisch 7,44 Schnitzel. Sie sollten aber lediglich 2,1 des Nationalgerichts zu sich nehmen. Eigentlich müssten angesichts dieser Zahlen alle Alarmglocken schrillen. Wir müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was dieser Exzess bedeutet. Abgesehen von enormem Tierleid, riskieren wir unsere Gesundheit und gefährden darüber hinaus unsere Umwelt massiv, sagt Vier Pfoten, Kampagnenleiterin Veronika Weißenböckchen. Ja, habe ich mir nicht gedacht, dass ich die Vier Pfoten damit zitiere, aber ganz Unrecht haben sie leider nicht. Ich mein, wobei, vorher muss ich sagen, ich habe das überraschend öfters gesagt, dass wir beziehungsweise ich bin mir auch bewusst, dass wir zu viel Fleisch essen. 58 Kilo ist schon ja mal so wenig. Leider haben die noch recht, gell? Ich sag's nicht gern, aber leider haben sie recht, gell? Aber da haben unsere Vorfahren, gell? Unsere, vielleicht die Eltern jetzt nicht mehr, aber die Großelterngeneration, die haben's eigentlich immer richtig gemacht mit dem Fleischkonsum, weil früher mal, wo du die Kühlung nicht so richtig gehabt hast, du hast beim Schlachting, hast du ein bisschen mehr Fleisch gekriegt. Aber hauptsächlich war unterm Jahr, dass am Sonntag hat es am Braten gegeben und vielleicht am Samstag einmal ein bisschen was oder hier und da mal, dass wir ein zerrupftes Händel geputzt haben. Aber sonst ist da ziemlich viel Möp abgegessen worden, gell? Die ganzen, ne, die Mehlprodukte, der Schmoren, die Tschackelen und die Kärntnernudel, die Kasnudel, den Topfen reingelen, Blankohlspringer, ja, mit denen hast du früher eigentlich auf dem Hof am meisten zu tun gehabt unter der Woche und die waren schon nicht blöd, ja, und das ist schon auch ein Thema, gell, sicher. Fleisch ist billiger geworden, viel zu billig, ich glaube, das werden wir jetzt auch noch mal vorlesen, und nachdem es zu billig ist, hat es auch zu wenig Wert, dann wird es für weggeschmissen. Unpopuläre Meinung, vielleicht ist das Fleisch immer noch zu, vielleicht soll es wirklich einmal gescheit teurer werden. Beim Rindfleisch ist es eh schon so, dass es relativ teuer ist für den Konsumenten. Ich weiß schon, es ist natürlich jetzt zweischneidig, ich sage auf der einen Seite, als Konsument bist du jetzt auch, wenn du eine Familie musst durchbringen, ist es auch nicht immer lustig, wenn man dann ins Geschäft reingeht und länger überbreitet zahlen muss. Aber wenn es halt so billig ist, das Fleisch, dann schmeißt es halt leichter weg. Oder man isst das noch nicht zwei Tage, das gleiche Produkt. Ja. Auf jeden Fall, die allgegenwärtige Rabattaktion von Fleisch im Lebensmitteleinzelhandel wirken dabei als Brandbeschleuniger, kritisiert die Tierschutzorganisation. Wenn tierische Lebensmittel regelrecht verramscht werden, sinkt natürlich das Bewusstsein für ihren Wert. Ja. Dass für unsere Nahrung ein Tier gestorben ist, wird dann noch mehr in den Hintergrund gedrängt. Außerdem steigt der Preisdruck umso mehr, was langfristig zu einer Verschlechterung der Haltungsbedingungen der Tiere führt. Daher gilt, wer billiges Fleisch kauft, zementiert Tierqual, betont Weißenböck. Ja, ist ja auch nicht unrichtig. Man, wir haben natürlich auf der einen Seite das Thema mit der Schweinehaltung, habe ich eh schon öfter geredet. Ja, ich bin schon aller Meinung, dass wir eben Fleisch aus quasi sogenannten größeren Betrieben oder aktuell noch Vollspaltenbühnen brauchen, weil eben der Bedarf halt noch Fleisch da ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wäre natürlich schon besser, wenn man weniger Fleisch isst, dann die gute Qualität dafür nimmt, am besten österreichische oder wenigstens europäische, in Zeiten des Mercosur. Das Thema ist halt schon auch, die Schweinebauern, die auf Strohhaltung umgestellt haben, da haben sehr viele sehr schnell wieder zurückrudern müssen, weil sie auf ihrem Schweinefleisch liegen, sitzen geblieben sein, weil es nicht gekauft worden ist. Aber ja, weißt du, wenn es Gulasch ist, Schweineschnitzel 5,99 oder was kostet, ist schwierig, gell? Vier Pfoten machte auch darauf aufmerksam, dass dieses Konsumverhalten enorme Auswirkungen auf Klima und Umwelt habe. Die landwirtschaftliche Tierhaltung, zum großen Teil die Intensivhaltung, verursache weltweit in etwa so viel Treibhausgasemissionen wie der gesamte Verkehrssektor und stelle einen maßgeblichen Verursacher der Klimakrise dar. Ja, man, ja, okay, Regenwald drüben, ja, bin ich der Meinung, aber wir haben ja auch das Thema, dass diese Tierschutzorganisationen immer wieder ausreißen, und zwar das mit dem gesamten Autoverkehr. Bin ich nicht der Meinung, weil da gibt es ja auch diese Berechnungen, die berühmten mit dem Wasserverbrauch. Ja, da gibt es nämlich, da wird aufgerechnet, wie viel Wasser für ein Kilo Rindfleisch verbraucht wird, und das ist eine Kasperlrechnung. Die können wir nächste Woche noch mal anschauen, weil das muss ich mal intensiver vorbereiten, dauert auch länger. Ganz haben sie da nicht recht in dem Thema, aber natürlich, wie in Europa oder wie in Österreich, sind einmal sicher keine Verursacher der Klimakrise. Ihr Landwirte. Ja, so geht es einmal wirklich provokant, sage ich einmal. Auf der Meinung bleibe ich oben, dass wir denen nicht ganz recht geben die ganze Zeit. Ne? Auch aus diesem Grund hat die Eat-Lancet-Kommission die sogenannte Planetendiät vorgeschlagen. Die Grundlage des Meat-Existent Day sei, der Konsum von Fleisch soll die Empfehlungen zufolge deutlich reduziert werden. Die Ernährung pflanzenbasiert sei, ne, bin ich nicht der Meinung, Pflanzen ist jetzt ein. Was auch der Gesundheit zugute käme. Ja, okay. Wir haben laut einer Studie der Harvard-Universität würde eine Umstellung des Essenverhaltens die frühzeitige Sterblichkeit um bis zu 30% reduzieren. Ja, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Geheimnis, dass zu viel Fleisch den Darmkrebs fordert. Aber wir haben vor ein paar Wochen im Podcast einmal analysiert, dass auch Vegetarier bei gewissen Krebsarten ein erhöhtes Risiko haben. Ist immer so ein Für und Wider, gell? Ja, aber sie haben nicht ganz unrecht, gell? Das muss ich leider zugeben. Einigen wir uns drauf, essen wir weniger Fleisch, dafür die bessere Qualität. Aber ich sehe es auch bei den Jungen, ich möchte jetzt da keine Kritik äußern, aber wenn du im Spital an der Raut zum Beispiel in der Mittagspause ausschaust, diese Kebabbohnen, die sind halt alle krammelt voll mit jungen Leuten. Und wenn ich mal so einen Kebab spieße, ich bin kein Heiliger, ja. Natürlich habe ich auch schon hier und da, man isst manchmal so einen Kebab, wenn es einmal passt, ja. Aber dazu sagen, das ist eine Top-Qualität, das brauchst du wirklich nicht sagen. Wenn du diesen Fleischwurzel immer dran siehst, da braucht man auch nicht sagen, das ist jetzt Top-Qualität. Wahrscheinlich ist es auch nicht aus Österreich. Und da muss man auch denken, jetzt wenigstens ein Leberkassemmel. Leberkassemmel ist ja viel besser, aber das ist ja da, gell, das Thema im Spital. Hey, wenn ich aufdenke, in meiner Kindheit, da haben wir draußen mehrere Fleischhocker gehabt, wo du wirklich unter einem großen Leberkass-Reservoir hast wählen können. Im Spital gibt's leider einen, und der ist nicht gut, muss ich alle leider sagen. Aber Kebab, glaube ich, die haben wir mehrere. Die schießen aus dem Ponys wie die Schwammeln. Du könntest jetzt an meiner Mittagspause, ja, ich weiß schon, gell, Mittagspause, was isst man da? Als Schüler isst man natürlich gern was, so etwas als andere Sachen. Ich hätte eine Alternative, hey. Kommen wir zum nächsten Allerdings, ne? Millionen Tonnen Erdäpfel, die keiner will. Mehr als essen geht nicht. Landwirte suchen Rezepte, um Verluste aus dem europaweiten massiven Kartoffelüberschuss einzudämmen. Doch was zu viel ist, ist zu viel. Lagerkapazitäten fehlen. Die frische Ernte ist leicht verderblich. Sie sind kurzlebig, schwer zu transportieren, extrem arbeits- und kostenintensiv. Ja, weißt du, das ist ja klar. Das Problem ist jetzt, die haben jetzt die Lager vom letzten Jahr noch voll bei den Erdäpfelbauern. Aber jetzt müssen sie Platz machen, jetzt kommen die jungen Erdäpfel. Geschäfte mit Erdäpfel sind riskant. Seit Landwirte Millionen Tonnen produzieren, die keiner will, fielen ihre Preise ins Bodenlose. Quer durch Europa sehen sich Bauern gezwungen, riesige Kartoffelberge zu vernichten. Sie werden weit unter ihrem Wert zu Biogas und Tierfutter verarbeitet oder verrotten auf den Feldern. Und da können wir jetzt ins Bewährt sein, oder? Ich weiß nicht. Biogas, Erdäpfel, Tierfutter lassen wir noch einreden, oder? Da gehen wenigstens die Nährstoffe in dem Sinne nicht so verloren. Aber Biogas, eine Erdäpfel, wir haben einen Welthunger, es gibt überall nur Leute, die sich fünfmal überlegen, wo sie einkaufen. Und da muss ich natürlich auch die Hand lang in die Pflicht nehmen. Wie kann das sein, dass ich jetzt da unten beim Sparer, wo Erdäpfel aus Ägypten sehe? Ne? Oder ich glaube, aus Israel sind die Knoblauchdings her. Wenn wir eh genug Erdäpfel haben, dann müssen wir es nicht importieren, auch noch. Also das ist halt schon... Da war ich letztes Jahr im Podcast, was ist denn da? Ich glaube, der Preis ist massiv gefallen, ja. Die Analyse, müsste das ist mir ausschauen. Auf jeden Fall, Österreich sitzt, wie berichtet, auf tausenden Tonnen unverkäuflichen Knollen. Einzelne Betriebe ackern 20 Tonnen ein. Andere lassen 250 Tonnen verbrennen. Alter Schwede, Herrste. Ausgelöst hat den Überschuss eine Ausweitung der Anbauflächen in der EU um 6%. Ja, die haben 6%. Wo 6% mehr Anbau eigentlich ausmacht. Da war nicht nur, es war, Anbau ist mehr geworden und die Ernte war halt super. Jetzt haben sie eigentlich noch mehr. Was nach wenig klingt, entspricht der gesamten österreichischen Kartoffelproduktion. Also 6% in Europa, das ist das, was Österreich europaweit macht. Ne? Rekordernten Land auf, Land ab, sprengten die Lagerkapazitäten, während Pommes-Exporte nach China und Indien versiegten. Europa muss den Anbau um mindestens 10% reduzieren, damit sich die Märkte halbwegs erholen, sagt Burger, der Linksexperte. Aber was ist die Alternative? Gell? Was tust du jetzt als Bauer? Wenn du jetzt ein wenig Äpfel anbaust, gehst mehr ins Getreide. Ne? Ist ein wahres Problem. Weizen, Mais haben wir ein Thema, weil die Preise für Weizen und Mais, die sind stark unter Druck. Noch weniger lässt sich mit Rüben verdienen. Mit Zuckerrüben in Österreich, da sperren die auf die Bühnen zu. Landwirte erzählen, dass die ersten Grundstückspreise infolge der Erdäpfelkrise fallen. Das muss man mal vorstellen, was da alles zusammenhängt. Das wiederum erschwert Bankenkredite. Der Preis reagiere bei Kartoffeln schneller auf Mengenschwankungen als bei anderen Agrargütern, erläutert Wifi-Ökonom Franz Zinnabell. Viele Betriebe seien gezwungen, auf andere Kulturen umzusteigen, was Investitionen und Know-how erfordert und ebenso mit Unsicherheiten verbunden ist. 3% der Höfe geben Jahr für Jahr auf. Also da haben wir einen Appell. Esst mir Erdäpfel. Stopft euch die Erdäpfel rein, überall, wo es nur geht. Oder nicht nur das. Hey, ich habe Erdäpfel. Erdäpfel kannst du für so viele gute Sachen verwenden. Erstens einmal essen. Ich gestehe es natürlich auch ein, gell? Wenn uns einmal Erdäpfel mit Butter zum Mittag auf den Tisch hat, schaust du einmal lang. Du denkst, wo ist das zugehörige Fleisch dazu? Aber es gibt wirklich gute Gerichte, die eigentlich, im Vergessen, Erdäpfelbratel. Erdäpfelbratel, das, siehst du, das war wieder mal gut, die Erdäpfel zwischen Zusammenstein, Zäune mit Zwiebel, das ist einmal was Gutes, oder Kartoffelpuffer mit der weißen, mit der Knoblauch-Sauerrahm-Sauce, ja, solche Sachen, haut euch die aufs Teller auf, statt irgendeinen holländischen Billigfleischmuggel, ne? Siehst du, da hätten wir jetzt das Thema da mit dem Fleisch eigentlich schon wieder drinnen. Oder, geht's einmal zum Kebab und sagst, ich mag einen Erdäpfelkebab. War das keine Alternative? Wenn jemand da eine Erdäpfelwurzel oben hat und den, eine schön, das war mir was, ne? Ja, günstig, schmackhaft, nahrhaft, gesund, Erdäpfel. Die Message für diese Woche. Haut euch die Erdäpfel ein, das leer so rinnt, ne? Man, ich muss ja gestehen, ich hab ja Erdäpfel angebaut. Und so als Kleinbauer Erdäpfel anbauen, das ist doch die größte Scheißhocken, was es noch gibt. Bin ich froh, dass ich keine Erdäpfel, was da Arbeit dahinter steckt. Im Vergleich zum Ertrag, ja, bist du deppert, ne? Weil, gerade bei unseren Böllen, ne, beim Pflug reinfährst, du hast da ein Steinbruch da liegen, ne, dann kannst du Steinerrahmen gehen, dann musst du schön zusammenecken, dann fährst mit der Setzmaschine, haben wir das mal gemacht. Da gibt's, glaube ich, von mir sogar auf YouTube ein Video, aus dem 15er Jahr, müsst ihr meine schon betutschen, uns und die Erdäpfel. Und du hast zu zweit setzen, musst du mit Klingel, Kling, dann musst du einen gekeimten Erdäpfel reintun. Dann, was war der nächste Arbeitsschritt? Dann musst, ich glaube, viermal haben wir dann durchgefahren müssen, gegen das Unkraut, was die aufheifeln. Sind wir mit dem 15er Stärfung gefahren, hinten hat dann einer händisch nachgehen müssen, also in dem Fall eh meistens ich, aufheifeln, dass das Unkraut nicht stark wird. Wenn du einen Pech gehabt hast, dann ist der Kartoffelkäfer noch gekommen, dann, wenn der Kartoffelkäfer mal drin war, ein Kraut, aber sowieso finito. Dann hat die halbe Zeit, dass die kaum einen Druck gehabt, weil die Krautpfeile ist gekommen, da war alles im Arsch. Dann bin ich ausgeroden. Dann haben wir mit dieser Rodel da ausgeroden, aus mindestens einmal. Wenn du da vier Leute gehabt hast, warst du eh schon unterbesetzt, die einmal sind wir nachgelaufen. Alles einklauen, eine buckentige Arbeit. Wenn die Ernte gut war, war es auch wieder scheiße, wenn dann extrem viel zusammengeklaut war. Dann warst du fertig, hast du das vom Keeper umgehoben und hab vom Keeper in den Keller rein und da in die Säcke rein und geh auf, hey. Wenn ich mir jetzt denke, wir haben jetzt einmal geschaut, wir so 200 Kilo im Jahr brauchen. Wir haben Gott sei Dank haben wir einen Bauer. Jetzt habe ich gerade noch 10 Kilo gekühlt. 10 Kilo Speckige von Brunner unten. Kostet 12 Euro. 10 Kilo, 12 Euro. Und da jammern schon Leute. Das ist ja das Nächste. Wenn wir viel Erdäpfel gehabt haben, dann haben wir sie verkauft. Und dann muss ich diskutieren mit den Leuten. Da habe ich für 10 Kilo, glaube ich, 15 Euro oder 14 Euro verlangt. Dann musst du diskutieren. Ja, der andere verlangt ja 12 Euro für 10 Euro. Wieso du so teuer? Übrigens, falls mir der Brunner hört, der ist viel zu billig. 10 Kilo für 12 Euro. Ist, ja, okay, wir haben einen Erdäpfel, aber trotzdem, normal, das ist ja das Problem. Jetzt haben wir einen Überschuss. Keiner isst die Erdäpfel und trotzdem sind sie so billig. Im Geschäft, was kosten die einen, also quasi aus dem Massenlager, ich glaube, die kosten überhaupt nur 10 Kilo, 3, 4, 5 Euro, oder? Das ist sowieso lächerlich, der Preis. Nein, bin ich froh, dass wir selber keine Erdäpfel mehr haben und ist man mit dem Grünland, fährt man da lieber rum, gell? Wie auch immer. Ukraine, Milchbauern fordern 160 Euro EU-Hilfe je Kuh. Heute haben wir wirklich sehr kontroverse Themen. Jetzt haben wir schon die Tierschützer kritisieren müssen. Nicht kritisieren. Ich habe die Tierschützer loben müssen. Jetzt haben wir mal Ukraine-Thema. Ja. Also die ukrainische Regierung beantragt Zuschüsse bis 2026, um Betriebe angesichts sinkender Erlöse und hoher Kosten zu stabilisieren. Die Ukraine hat bei der EU zusätzliche Finanzhilfen für ihre Milchbauern beantragt. Das Landwirtschaftsministerium stellte den Antrag im Namen der ukrainischen Vereinigung der Milchproduzenten, kurz AMB. Ziel ist es, ein bestehendes Förderprogramm für die Milchviehhaltung bis 2026 zu verlängern und auf alle konventionellen Betriebe auszuweiten. Geplant ist eine Unterstützung von rund 160 Euro je Kuh und Jahr. Bei etwa 386.300 Milchkühen ergibt sich ein Finanzbedarf von rund 62 Millionen Euro. Das Programm soll an früheren EU-Krisenhilfen anknüpfen und künftig breiter wirken, um die gesamte Branche zu stabilisieren. Hintergrund des Antrags sind stark gesunkene Rohmilchpreise in der Ukraine, die vielerorts unter den Produktionskosten liegen. Gleichzeitig sehen sich Milchbauern mit steigenden Kosten für Energie, Futter und Betriebsmittel konfrontiert. Der Krieg verschärft die Lage zusätzlich durch die Arbeitskräftemangel, unsichere Logistik und wirtschaftlichen Risiken. Die AMB hatte die Initiative angestoßen und fordert ein schnelles Signal aus Brüssel. Die Unterstützung sei notwendig, um die Milchproduktion zu sichern und einen weiteren Rückgang der Bestände zu vermindern. zu verhindern. Ein klares Signal vor der Frühjahrssaison ist entscheidend, damit Betriebe weiter investieren und ihre Herden sichern, erklärt AMB-Generaldirektorin Hanna Lavrenyuk. Nach Einschätzung der Branche hat die Milchwirtschaft große Bedeutung für die Versorgung und die Stabilität ländlicher Regionen. Ohne zusätzliche EU-Hilfen drohten zu strukturelle Schäden im Agrarsektor. Trotz der angespannten Lage sind die Exporte deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr legten sie um mehr als ein Drittel zu und erreichten über 375 Millionen US-Dollar. Für viele Betriebe bleibt die Produktion dennoch unrentabel. Ein zentraler Grund für den Hilferuf an die EU. Das ist natürlich Ukraine natürlich hat natürlich mein größtes Mitgefühl, gell? Weißt du? Der Krieg geht schon sehr lang. Der Angriffskrieg, die leiden unter dem Krieg, ja. Ja, das stimmt schon, aber da sehe ich jetzt ehrlich gesagt, sehe ich jetzt keinen Grund dafür, warum jetzt dann die EU. Was habe ich jetzt gesagt? Was schnell ist, was haben wir jetzt da gesagt? 100? Na, Halleluja, aber da ist nicht da. 160 Euro je Kur. 160 Euro pro Kur. Das kriegen wir Bauern auch nicht. Ich darf da mal sagen, die EU sollte mal auf die Bauern in der EU schauen, weil es gibt genug Milchbauern auch in unserer Gegend, die Tag für Tag kämpfen müssen, die schauen müssen, wie sie ihre Rechnungen zahlen. Auch die Bauern in der EU oder wo sie auch sieht, da vor allem in Österreich in den Randgebieten, die kämpfen auch mit den steigenden Energiepreisen. Die wissen auch nicht, wie sie die Rechnungen becken können. Und dann wird die Ukraine eh extrem viel exportieren. Ja, und den Preis eh zusammen. Das sehe ich nicht ein, dass wir da jetzt da Geld umschicken müssen, zumal wir in der Ukraine sowieso ein Thema mit dem Getreide haben. Es wird extrem viel Getreide, Weizen in die EU importiert. Ukraine hat Pflanzenschutzmittel, die bei uns auch schon lang verboten sind. Die kommen zu uns einer, die werden gemahlen. Da kommt der Stempel auch, der österreichische. Ein großes Thema, wo es immer so ein bisschen leicht unterm Radar mitschwimmt. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, dass da jetzt dann gerade die Milch Wirtschaft in der Ukraine gefördert wird, während wir quasi da auf dem letzten Lämper daherhängen. Gell? Also das ist schwierig. Apropos schwierig. Ich habe da gerade Besuch von meinem Kater, der Schnurli. Der hat kurz eine damalige Viertelstunde. Hättest du da gerade beißen? Sag mal, hast du jetzt komplett oder was? Wo ist sie? Ah, ja, ist ein schöner. Salzburg erlaubt den Wolfsabschuss. Das Land Salzburg will den Abschuss von Wölfen weiter erleichtern. Mit einer neuen Verordnung sollen künftig Wolfskontingente freigegeben werden. So soll pro Jahr 2 Wölfe entnommen werden dürfen. Ich sage einmal, rotz die jetzt komplett hin, du beißt die Fulle. Unabhängig, ob sie etwa Schafe gerissen haben oder nicht. Von Umweltorganisationen kommt scharfe Kritik. Ja, Salzburg hat ja lang, ist Kärnten hinten nachgehinkt. Natürlich gibt es große Kritik von Umweltorganisationen, aber das passt schon so. Möchte gar nicht so viel kommentieren. Siehst, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich tue gerade Yellowstone. Schau, Yellowstone. Ich meine, ich schaue jetzt schon das zweite Mal Yellowstone. Da mit dem Kevin Costner da, die von US Montana. Die haben ja auch Probleme mit dem Wolf. Und da bin ich jetzt eh gerade bei der Folge, wo die Cowboys haben da gerade ein paar Wölfe zusammengeschossen. Die waren da an der Naturschutz, die haben einen Halsmantel am Kopf. Gibt's große Probleme momentan. Muss ich jetzt noch weiter schauen. Ich hab's schon wieder vergessen, wie es ausgeht. Ja, kommen wir zum Sport. Die Lili Dagger, hey, die muss man was merken, eine 18-jährige Osttirolerin, wird wahrscheinlich einmal, naja, hey, sag einmal, wie beißt du heute, Katzi? Das ist der Maschine, aber die Lili Dagger aus Lienz, unsere neue Zukunftshoffnung im Tennis, wir haben eh schon lange seit der Barbara Schett haben wir eigentlich schon lange keinen Star mehr gehabt in der Tennisbranche. 18 Jahre, die hat jetzt beim Turnier in Linz die ehemalige Nummer 2 der Welt geschlagen, dann ist sie da gegen die, wie heißt sie, die Eingebürgerte, da die Popatova. Die Popatova hat sie jetzt noch verloren im Viertelfinale, aber trotzdem, sie hat es geschafft, mit 18 Jahren in die Top 100 der Weltranglisten zu kommen. Hut ab, ich glaube, wir werden noch sehr viel hören von der Lili Dagger. Der Schnurli geht auch, jetzt ist es langweilig geworden. Ich gehe jetzt auch, ich gehe jetzt ehrlich fließen. Jetzt gehen wir, na gut, ich habe einen Fleischmuggel dazu. Bei mir gibt's heute Zwiebelrostbraten mit Gemüse und Erdäpfel. Zwiebelrostbraten vom Angus, Erdäpfel vom Bruna und Gemüse auch von irgendwo her. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Pfiat euch.